Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Hi. Ja, Lars Sebastian, es ist Sommer und es ist heiß, da esse ich ein Zitroneneis und bespreche mit euch wieder tolle Themen. Und zwar stehen wir vor der Frage, stehen Immobilienaktien vor dem Comeback? Wir reden über Immotommy und das Thema Victim Blaming. Lars hat einen Dreiklang für uns mitgebracht. Er sagt schwach, schwächer Lithium-Aktien. Dann haben wir natürlich wie immer eine Hörerfrage mit dabei. Ist Thermo Fisher eine Aktie für die Ewigkeit? Wir reden über einen unterschätzten ETF. Wir diskutieren, ob Trump eine Gefahr für Alphabet ist und ob bestimmte ETFs, die Sebastian ausfindig gemacht hat, wirklich sinnvoll sind. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchtet, dass wir auch mal ein Thema von euch behandeln, dann schickt uns eure Frage an podcast@by-the-dip.de. Da wird Sebastian auf jeden Fall das Postfach screenen und dann die beste Frage rausfischen. Genau. Und ja, ich würde sagen, bevor mein Zitroneneis hier schmilzt, das nicht vorhandene, steigen wir ein mit dem ersten Thema, Immobilienaktien. Lars, du magst kein Zitroneneis, oder?
Ich habe als Kind ausschließlich Zitroneneis gegessen. Ich glaube, bis zu meinem 12. Lebensjahr, damals waren die Eiskugeln noch viel kleiner, also hat man auch mal 6 Kugeln bestellt, das kann ja heute keiner mehr essen. Aber ich habe ausschließlich Zitroneneis gegessen. Wer sich also fragt, wo die gute Laune bei mir herkommt, das war das Zitroneneis. Seitdem aber kein einziges Mal mehr.
Ja, das müssen wir schleunigst ändern.
Ja, wenn ihr wollt, hole ich mir mal vor der nächsten Sendung Zitroneneis. Je nachdem, wann wir aufnehmen. Schön morgens um 9 sich da was reinjammern.
Ja, ihr wisst schon, dass das so ein 80er-Jahre Ärzte-Zitat war, ne?
Ja, klar.
Es ist Sommer und es ist heiß, da esse ich ein Zitroneneis. Kostet es auch teures Ärzten, Geld?
Sehr gut. Ich habe mit den Ärzten noch auf Wässerland gefeiert, also, aber kommen wir zur Aktualität.
Ernsthaft?
Kommen wir zum aktuellen Thema.
Nee, die waren da, ich war auch da.
Ach so.
Also sorry. Okay,
okay. Immobilienaktien, sorry für den kleinen
Schwenk. Gut, ich übernehme.
Bitte.
Gut, ich wollte euch in die Zitroneneis-Diskussion nicht reinfeiern und auch noch die Ärzte-Diskussion, aber Immo-Aktien hatten wir ja in einer unserer ersten Folgen, die Vonovia, und ich dachte, ich bringe mal so ein Update mit, denn es soll jetzt heute gar nicht darum gehen, dass wir die Zahlen spielen bei den ganzen Immobilienaktien, also Vonovia, TAG, LEG. Aber wenn wir mal einfach die Kursverläufe anschauen, dann sehen wir da eine Bodenbildung. Wir sehen auch wieder steigende Notierungen. Und das rührt daher, das hatten wir auch schon am Anfang unserer Ausgaben besprochen, dass sich der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland gerade erholt. Das heißt, egal auf welchen Index man schaut, ob jetzt den GREIX, also den German Real Estate Index oder den Index des Verbands der Pfandbriefmarken oder von Europace. Wir sehen wieder eine Bodenbildung am deutschen Wohnimmobilienmarkt und wir sehen parallel dazu deutlich anziehende Mieten und wir haben die Aussicht auf fallende Zinsen. Das heißt, wer im Immobiliensektor, gerade bei den Immobilienaktien, aktuell Interesse hat, da was zu tun, der sollte sich diese Aktien mal anschauen. Teilweise schon ein Drittel und mehr Performance seit den Tiefs, die da erreicht wurden 2023. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich habe ja im langfristigen Depot Immobilien-ETFs auf Europa und auch Nordamerika. Aber so taktisch kann ich mir jetzt gut vorstellen, bei einer Vonovia auch mal eine Position einzugehen auf 1-2 Jahre. Weil, wie gesagt, der Markt zieht wieder an. Das Schlimmste scheint überstanden zu sein. Und ein Aufwärtstrend, der sich da gebildet hat, der ist auch ganz spannend. Also ich gebe das Thema mal an euch weiter. Sind Immobilienaktien für euch, ist das ein Ding, wo ihr ein Augenmerk drauf habt oder sagt ihr, nee, eher nicht?
Mach du mal, Timo.
Ich schaue mir gerade die Vonovia an, weil ich glaube, über die Vonovia haben wir letztes Jahr auch schon mal gesprochen, Sebastian. Da hast du doch schon mal eine Position aufgebaut. Ne? Das war doch, glaube ich, lieber Vonovia statt Nvidia, oder?
Das war das Slogan damals. Lass mir unter den Tisch fallen. Da hast du recht, da hast du recht.
Ja.
Wer der bessere Performer sein könnte.
Genau, genau. Also ich denke, ist die Nvidia, aber ich glaube, da bist du ja auch mittlerweile drin, aber das nur am Rande. Ja, jedenfalls ist das jetzt auf Sicht von genau einem Jahr nicht so schlecht gelaufen. Also schon 44% vorne, das Ding. Ich habe ehrlicherweise keine besondere Affinität zu Immobilienaktien. Ich kann dir das jetzt auch gar nicht so rational erklären, ehrlicherweise. Mich interessiert irgendwie dieses Geschäftsmodell nicht so. Ich sehe mich selber auch überhaupt nicht als Immobilienbesitzer. Also ich werde höchstwahrscheinlich immer ein Mieter bleiben. Und das sind meine Two Cents zu dem Thema.
Aber es ist ja nicht verkehrt, Timo. Also wenn du Mieter bleibst, aber trotzdem Immobilien besitzt, machst du in meinen Augen ja alles richtig. Also kannst du Immobilien indirekt besitzen über eine Aktie oder Immo-ETF. Aber wenn du selber mietest, aber Immobilien kaufst zum Vermieten, dann kannst du natürlich alle steuerlichen Möglichkeiten, die sich in Deutschland so bieten, wirklich für dich nutzen. Und Immobilien ist momentan noch in Deutschland, muss man wirklich sagen, ein Feld, wo man viel optimieren kann steuerlich, also für sich selbst, und wo man viel abschreiben kann. Währenddessen, wenn man eine Immobilie kauft und sich selber reinhockt, dann kann man halt kaum noch was machen. Also von daher, Mieter zu bleiben, ich bin selbst Mieter und wahrscheinlich bleibe ich auch Mieter.
Da habt ihr wahrscheinlich hier von dem Gerald Hörhahn, der hat doch in jedem zweiten Post, sagt er doch, ja, die Schlauen, die mieten und dann kaufen sie sich was und das vermieten sie dann. Also zu Immobilien, ich bin aufgrund der Tatsache, ich habe es glaube ich hier zwischendurch irgendwo mal angedeutet, dass ich, und zwar einfach nur, weil es besser zu meinem Leben passt, eher Immobilienverkäufer bin und da das vermutlich jetzt ziemlich konkret wird, möchte ich aber dennoch im Bereich Immobilien, einfach weil es zu eine ganz wichtige Sachwertanlageklasse ist, möchte ich investiert bleiben. Und von daher screene ich den Markt derzeit, um zu schauen, wo ich investiere. Ich muss sagen, bei deutschen Immobilienaktien bin ich eher geht so interessiert. Das liegt aber daran, dass es, Sebastian hat ja über eine taktische Position gesprochen. Und das würde natürlich dann auch Kursgewinne beinhalten. Wenn ich aber eine bestehende Immobilie, die ich also physisch besessen habe, ersetzen möchte, dann schaue ich ja nicht auf Kursgewinne, sondern auf Dividenden. Und ich habe gerade noch mal geschaut, aktuelle Dividendenrendite von Bonovia 3,05%. Das finde ich nicht ganz so attraktiv. Ja, das kann auch mal wieder mehr oder weniger werden. Ich bin aber vermutlich eher bereit, sowohl im europäischen Ausland zu gucken. Ich habe auch gerade bei meiner, auch das habe ich hier schon mal gesagt, Carry, habe ich im Rahmen eines, also WPC ist das US-Kürzel, ganz klar keine Kaufempfehlung. Und es gibt ganz viele REITs in den USA. Da habe ich mal wieder eine Rate nachgekauft und zwar deshalb, weil das so langweilig aussieht derzeit und man sagt, das läuft ja nie mit. Wenn Börsen steigen, Immobilienaktien in den USA steigen nur ganz langsam mit, wenn überhaupt. Und das ist eigentlich genau der Moment, wenn man so auf so eine langfristige Anlage schaut, wo man sagt, ja okay, es will wohl keiner haben, dann nehme ich jetzt mal eine Tranche. So, und von daher, ich kann Sebastians Punkt nachvollziehen, ich kann das im Kurs auch sehen, als Langfristinvestments finde ich die deutschen Immobilienaktien nicht so attraktiv.
Würde ich auch immer ein Basket nehmen, immer einen ETF langfristig. Aber kurzfristig gesehen, weil du gesagt hast, Dividendenrendite, also wenn man sich mal die Analystenprognosen bei einer Vonovia und den anderen anschaut, die haben natürlich jetzt gelitten die letzten zwei Jahre, klar, durch die hohen Zinsen, durch die Neubewertungen im Portfolio, scheinen aber jetzt 25, 26 in die Gewinnzone zu kommen und dann könnte ich mir auch noch höhere Ausschüttungen erstmal bei denen vorstellen. Und was interessant ist, ist ja, dass wir in Deutschland meilenweit entfernt sind von diesem Neubauziel von 400.000 Wohnungen. Also in den nächsten ein, zwei Jahren schaffen wir im Jahr wahrscheinlich weniger als 200.000. Das ist natürlich gut für alle, die Immobilien haben, gerade auch in der Hauptstadt wie in der Vonovia, weil die Mieten ja deutlich anziehen. Also da ist mal so am Rande, warum ich als taktisches Investment gerade eine Vonovia höchst spannend finde. Und ich werde natürlich Bescheid geben, wenn ich sie auch wirklich ins Depot noch reinpacke.
Ja, und ein Punkt, den du noch, der auch ganz wichtig ist, der hat bei mir tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Weil ich habe es euch ja gesagt, ich bin jetzt, der Mann ist über 50, das heißt, meine Geldanlage muss sich langsam mir anpassen. Und ich finde es ganz, wir kommen ja gleich in einem anderen Zusammenhang nochmal dazu. Ich finde es immer ganz spannend, wenn dir heute jemand sagt, ja, aber überleg doch mal, was du bei einer Immobilie alles absetzen kannst und dann sanierst du und dann kannst du das machen. Ich will aber nur anlegen. Du kannst ja Immobilienunternehmer sein, auch mit einer Immobilie, indem du sagst, ich muss die Handwerker beauftragen, ich muss vielleicht schauen, bekriege ich irgendwelche Förderdarlehen. Aber das will ich alles gar nicht. Ich will eine Immobilie kaufen, die soll mir Rendite bringen. Und wenn ich das so mache, dann bekomme ich die Mieten und da die versteuere ich aktuell in meiner Lebensphase zum Höchststeuersatz. Wenn ich aber eine Dividende bekomme, dann zahle ich eben nur 25% darauf. Und von daher muss auch das in dem Vergleich erlaubt sein, zu sagen, die Dividendenrendite ist nicht gleichzusetzen mit der Mietrendite. Und da suche ich mir halt was raus, was mir dann ganz gut, ja, hoffentlich ins Portfolio reinpasst. I'll keep you updated, wie es so schön heißt.
Ich glaube, in einem großen Portfolio, wo du wirklich sagst, okay, also mir geht es jetzt darum, eine schöne, breite Diversifizierung hinzukriegen, also innerhalb der Asset-Klasse Aktien, da denke ich, macht es total Sinn, einen gewissen Anteil Immobilienaktien irgendwie drin zu haben, mit Sicherheit. Wenn du allerdings im Vermögensaufbau dich befindest, dann ist das, glaube ich, meiner Meinung nach kein Muss. Und da du, da ich finde, dass Aktienanlage, Einzelaktienanlage auch immer etwas damit zu tun hat, ob du eine gewisse Affinität für ein bestimmtes Geschäft oder für ein Geschäftsmodell haben solltest. Weil du musst dich ja mit diesem Unternehmen dann auch weiterhin beschäftigen. Du sollst vielleicht mal lesen, ob der Vorstand irgendwo ein Interview gibt oder dich mit den Quartalsberichten auseinandersetzen. Und wenn ich sage, ey, irgendwie mit diesem Geschäftsmodell Immobilien kann ich, also ich finde das so schnarchig und irgendwie langweilig und ich habe da ehrlicherweise keine Lust, irgendwie reinzuschauen. Und also das ist dann, ich meine, klar, da kann man auch sagen, ja, das ist aber kein richtiger rationaler Ansatz. Ja, aber es ist dann halt zumindest ein Ansatz. Also und deswegen.
Ja, und wie rational kann ein Mensch sein? Also diesen Homo economicus gibt's ja nicht. Also ein Mensch ist ja immer die Summe seiner Erfahrungen, seiner Emotionen. Und das ist ja das, was ich auch immer sage. Geldanlage muss ja auch zu einem passen. Du kannst jetzt nicht den Trainingsplan von Arnold Schwarzenegger nehmen und sagen, dann sehe ich genauso aus, weil es gar nicht zu deiner Physis und zu dir passt. Also von daher, wenn du sagst, das ist für mich nichts, aber im Rest bist du breit investiert oder breit diversifiziert, dann wird das auch so funktionieren. Aber das ist, finde ich, ein Faktor, der oft unterschätzt wird, dass Geldanlage auch zu einem passen muss, weil wenn das nicht zu einem passt und man irgendwie da einen Widerspruch oder so zwischen sich und seiner Geldanlage hat, dann wird man das auch in den Extremfällen gar nicht durchhalten können.
Ich glaube, Timo und ich denken beide das Gleiche. Du hättest aber das Potenzial. Du siehst aus wie so eine Pumpmaschine, nur ohne das Training von Arnold Schwarzenegger ist es natürlich nicht machbar. Aber du hättest nicht die physische Voraussetzung.
Das ist schön, ja. Ich mache auf Masse, weißt du. Ich habe schon seit ein paar Jahren eine längere Massephase und dann starte ich noch durch. Dann gehe ich auf Keto und dann volle Definition und dann Wettkampf Mr. Olympia. Aber 1-2 Jahre mache ich noch.
Bei uns hier?
Und dann auf Social Media durchstarten, sauber.
Ja, okay, cool. Ja, Social Media ist ein gutes Stichwort.
Ich mache erst Finanzen und dann Fitness. Es gibt ja andere Kanäle, die haben es andersrum gemacht, aber bei mir wird es so rum.
Erst Finanzen und dann
Fitness. Ja, schöne Grüße. Ja, soll ich dir eine gute Überleitung geben, Timo?
Ja, bitte.
Ja, die Masse macht's. Die Masse macht. Oder kann es machen. Naja, vielleicht auch nicht so gut.
Social Media ist, denke ich, ein gutes Stichwort auch für das nächste Thema. Also wir haben uns dazu entschlossen, das Thema Immotommy mal mit auf die Agenda zu bringen. Und zwar wollen wir jetzt hier gar nicht über die Sachverhalte reden, also die über die Medien kolportiert worden sind, weil da haben wir alle auch nur Zeitungswissen letztendlich. Also das bedeutet, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung für den Kollegen Immotommy. Wir wissen nicht, ob dort kriminelle Machenschaften oder sittenwidrige Geschäfte stattgefunden haben. Das wollen wir auch gar nicht bewerten. Aber was mir aufgefallen ist, und das ist eigentlich das Thema oder die Perspektive, mit der ich auf das Thema blicke, ist, dass insbesondere die Geschädigten oder die mutmaßlich Geschädigten, muss man ja sagen, dass die auch natürlich dann immer ins Blickfeld geraten, also wenn solche Vorwürfe aufkommen und es dann, dass die dann also zum Teil mit relativ viel Spott, Häme und Unverständnis dann belegt worden sind. Und das finde ich ehrlicherweise ziemlich unfair. Und ehrlicherweise regt mich das richtig auf. Insbesondere auch, wenn Finanzinfluencer, die ja eigentlich das Thema Finanzbildung in die Welt tragen wollen und davon letztendlich irgendwie auch leben und profitieren und so weiter, dann halt da irgendwie mit diesem Reflex reagieren, haha, was sind das für Idioten? Die gehen ja, die haben sich das Ding noch nicht mal angeschaut und gehen dann zum Notar. Also wir wissen nicht, ob das so stattgefunden hat. Das ist aber das, was der Spiegel und andere Medien letztendlich kolportiert haben. Und also diesen Reflex kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist genauso dumm, ehrlicherweise, als würde man einer Frau irgendwie vorwerfen, ja, also ein sexueller Übergriff hätte stattgefunden, weil sie kein Pfefferspray mit dabei gehabt hätte. Oder lass mich nochmal ein anderes Bild bemühen. Ein Fahrlehrer maßt sich an, irgendwie Fahranfängern zu sagen, ja, du, was bist du für ein Idiot, dass du jetzt einen Unfall gebaut hast? So. Also ich finde, dass Leute etwas nicht gewusst haben oder übers Ohr gehauen worden sind, kann man ihnen nicht vorwerfen, weil das Problem liegt ganz klar, falls es einen Täter gegeben haben sollte, dann ist das Problem ganz klar der Täter und nicht das Opfer. Und das ist aus meiner Sicht der Fall. Das stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion.
Kurze Unterbrechung, aber es ist super wichtig, denn wenn ihr wissen wollt, ob Nvidia ein Kauf ist, wie es bei Tesla weitergeht, was VW so als Aktie in den nächsten Monaten machen wird, ob Lithium ein Comeback feiern wird, wie Uran weiterhin sich entwickeln wird und vor allem, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir mal wieder einen Gast einladen, dann lasst unbedingt ein Abo hier vom Kanal da, denn diejenigen, die ein Abo haben, werden natürlich als Erste informiert. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter.
Also ich sehe es ein kleines bisschen anders. Mein Fazit ist aber ähnlich. Das heißt also, fast immer sind Hohn und Spott aus meiner Sicht, sagt in der Regel mehr über die, die verhöhnen und spotten, als diejenigen, die Opfer sind. Das ist einfach unnötig. Also wer den Schaden hat, ist wohl ziemlich offensichtlich. Und von daher muss ich sagen, ich finde das, aber ich glaube, es ist nicht namentlich genannt worden. Das wäre natürlich noch deutlich schlimmer. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt das Angebot, sich aufzuklären. Es gibt und wir sprechen hier mit einer Vorbereitungszeit von 30 Minuten, dass man sich bei der Immobilie das Objekt anschaut. Das passiert im Übrigen in ganz großem Stil, ja viel, viel häufiger oder ist früher häufiger passiert. Also wenn dann irgendwelche Immobilienpakete im Rahmen dieser Immobilienfonds, hat sich ja nie jemand die Objekte angesehen und gesagt, ja, das wird wohl in diesem geschlossenen Fonds alles ganz wunderbar sein. Da hatte man aber nicht wirklich die Möglichkeit. Da hat man natürlich auch die Pflicht, sich das genau anzuschauen. Und da hatte man auch die Pflicht, genau hinzuschauen. Sag mal, haben wir hier eigentlich weiche Kosten? Haben wir hier Nebenkosten von 18%, die reingerechnet sind für Vertrieb und Provision und so weiter? Auch das wäre möglich gewesen, aber die Hürde ist deutlich höher. Und ich habe ja selber, bevor ich mich mit Finanzen beschäftigt habe, mal zweimal Beträge, einmal 7.000, einmal 10.000 Euro komplett versenkt, weil ich mir das Angebot nicht genau genug angesehen habe. Und da muss ich im Nachhinein schon sagen, das ist meine Schuld gewesen. Also wenn mir jemand irgendwelche Mondrenditen verspricht und ich sage, ja, das wird ja dann wohl tatsächlich ein geheimes Daytrading-System sein, dann ist zwar derjenige, der das anbietet, ein Verbrecher. Aber derjenige, der es abschließt, hatte die Möglichkeit, der hat aus Gier abgeschlossen. Und von daher gerade bei Immobilien, das ist ja nun wirklich was, wo man sich vorher informieren kann. Und dann, wenn wir über kleine Teile, wie gesagt, eine Anlage mal von 5.000 oder 10.000 Euro, weil du sagst, du kaufst dein erstes Objekt und schaust es dir nicht an, beim Opfer hat er auch eine gewisse Hohlschuld hier nicht gebracht.
Aber das Ding ist, dass es in dem Falle darum geht, dass derjenige, der suggeriert hat, ich schaffe hier ein Angebot für Finanzbildung und der offenbar ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat durch eine Personenmarke und dass da letztendlich irgendwie ein Vertrauen da war und dass sozusagen, falls das wirklich so stattgefunden haben sollte, noch perfider ist sozusagen, dann so ein Angebot zu schnüren, weil da ja, ich meine, wenn du jetzt, wenn jemand Fremdes dir auf der Straße begegnet und sagt, hier, kauf mal einen Porsche, dann würdest du vielleicht auch vorher mal eine Probefahrt machen und mal gucken, ob das Ding hier irgendwie kaputt ist oder ob es da irgendwelche Reparaturen geben müsste oder so oder ob irgendwas nicht stimmt. Aber wenn vielleicht dein Kumpel, den du vermeintlich schon seit 5 Jahren oder so kennst und selbst wenn es nur über Social Media ist, dann daherkommt und sagt, hey, wir haben hier ein tolles Angebot für dich, dann ist das vielleicht ein bisschen anderer Case und man muss dann natürlich, also ich bin vollkommen bei dir, bei euch, wenn ihr sagt, natürlich hat das Opfer da, das wurde nicht irgendwie überrumpelt, in den Sack gesperrt, in den Sack gepackt und dann hier, jetzt unterschreibt das, also mit vorgehaltener Knarre irgendwie zu irgendetwas gezwungen. Natürlich war dann eine gewisse Freiwilligkeit, aber der Umstand, dass ein vermeintliches Vertrauensverhältnis bestanden hat, macht das Ganze irgendwie ein bisschen anders in meinen Augen.
Timo, da ganz kurz nur, Sebastian, da gebe ich dir absolut recht, weil natürlich das was an, in so einem Vertrauensverhältnis ist ja genau dann diese Zuversicht entstanden, wir sind eine Community und deswegen, wir wollen ja nicht, weil genügend darüber gesprochen wurde und am Ende müssen, was dann justiziabel ist, das müssen Gerichte auch entscheiden und ich bin mir ziemlich sicher, sie werden auch entscheiden, aber über die das ist die erste Reaktion, bin da nicht tiefer eingestiegen, aber die erste Reaktion, da habe ich natürlich auch im Strahl gekotzt, zu sagen, ja, mir ist es einfach ein bisschen über den Kopf gewachsen und am Ende des Tages habe ich aber jetzt auch dafür gesorgt, dass das in Zukunft besser wird. Also das ist natürlich zu wenig. Also unabhängig, also ich meine jetzt Immo, Tommy, das kannst du natürlich so auch nicht darstellen. Da denke ich mir auch, mein lieber Freund, anfangen mit, was natürlich darf niemand Morddrohungen erhalten. Und das geht auch, ich kann all seine Sorgen persönlich und menschlich verstehen, da sind wir uns völlig einig. Aber das war nun eine derart freche Gegendarstellung. Damit tut man sich keinen Gefallen. Weil genau das, was du gerade angesprochen hast, da sind Leute, die sind ganz lange bei mir, da habe ich hier das Community-Verhältnis geschaffen und dann habe ich sie abgezogen. Natürlich, das geht 0,0. Nur,
also,
wir sprechen hier auch noch
ist,
über Geld.
Das nochmal, da, falls
hier, es wenn es so gewesen ist, selbstverständlich, wir haben hier nur den Artikel und wir haben die Gegendarstellung. Das ist aber genau der Grund, Sebastian und ich sind ja auch gelegentlich in dieser Situation. Das heißt, man könnte ja auch sagen, naja, ihr sprecht ja auch über Aktienkäufe, ihr sprecht ja über ETF-Käufe. Nur deswegen haben wir da 300 Disclaimer dran und deswegen versprechen wir auch nicht, dass wir eine Überrendite erzielen. Also dieses Vertrauensverhältnis, das muss man ja dann schon wahrnehmen. Und das kannst du natürlich ausnutzen. Im Wort Influencer steckt ja auch genau das drin. Du kannst jemand beeinflussen, aber du darfst das eben nicht zu deinem Vorteil in dem Sinne nutzen, wie das da offensichtlich geschehen ist. Aber du hast eben auch, während wir das machen und auch ja hier, sagen wir auch immer, okay, das prüft die Entscheidung, schau nochmal selber drauf, ob das für dich ist, diversifizieren und so weiter. Es klingt alles ziemlich langweilig, aber diese langweiligen Hinweise, die müssen einfach mit dazu. Und vielleicht sind sie da nicht in dem Maße erfolgt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich möchte auch nichts weiter dazu sagen, dann lasse ich Sebastian sprechen. Auch die Kommentare drunter, da ist mir auch manchmal die Hutschnur weggeflogen. Da haben auch einige noch geschrieben, besser, du machst irgendwas als gar nichts. Das ist auch totaler Schwachsinn. Also lieber du machst gar nichts und packst dein Geld auf ein Sparbuch zu 3%, als dass du etwas machst, was unrentabel ist oder dir am Ende des Tages eine schöne Rechnerei brauchst, um diese Rendite zu erzielen. Dann mach es lieber gar nicht.
Da kochen halt gerade die Emotionen hoch. Und meiner Meinung nach, Timo, hast richtig gesagt, wir wissen, was Spiegel MDR gebracht hat. Wir wissen Gegenstatement, das sollen Gerichte klären. Ich bin da nicht in irgendeiner Vorverurteilung. Das muss dann hinterher geklärt werden. Aber bei allem, und ich mach's kurz, Eigenverantwortung. Und gerade Immobilien sind halt prädestiniert. Also das nun mal grundsätzlich, wenn jemand einen ganzen Paketdeal dir gibt mit Finanzierung und allem und die Immobilie noch ganz weit weg ist vom Wohnort, da müssten eigentlich ein paar Warnsignale angehen, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich mal mit dem Thema, weil das Immo-Wissen, also dieses Grundlagenwissen, wie gehe ich zum Notar, wie sieht so ein Vertrag aus, ist es da üblich, irgendwelche Provisionen an andere zu bezahlen oder nicht? Ey, das haben alle. Da habe ich Videos, da kriegst du im Internet so viele gute Immo-Kanäle. in einer Stunde oder zwei hat man sich das drauf geschafft. Und was ich eigentlich interessant finde, also ich bin bei dir, Timo, natürlich. Es gibt einen, der nutzt dann diese Lage von Leuten aus und das Vertrauen. Aber wenn man dann eine Immobilie kauft, und ich sage das jetzt mal gar nicht arrogant, aber für die meisten ist das wahrscheinlich die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Und dann einfach nur auf einen zu hören und sowas nicht zu überprüfen und sich mal 2, 3, 4 Stunden Zeit zu nehmen oder mal noch ein Buch zu lesen, das verstehe ich dann auch nicht, dass man da nicht sagt, ich will doch bei so einer großen Entscheidung, wo ich vielleicht 20 Jahre lang abbezahle, vielleicht zusammen mit meiner Frau, da muss ich doch vorher mir das Wissen noch ein bisschen drauf schaffen, bevor ich da einen Fehler mache. Weil wenn ich das verkacke, dann habe ich es ewig lang an der Backe und hole mich vielleicht oder komme nie wieder aus diesem finanziellen Loch raus. Also wie gesagt, ich finde, Eigenverantwortung muss da mitspielen, aber was da jetzt im Fall Immotommy war, das sollen Gerichte klären und fertig.
Alright. Und ich denke, damit haben wir das Thema dann abgehandelt. Also auch bitte der Aufruf für alle YouTube-Zuschauer, immer sachlich, sachbezogen argumentieren, niemanden vorverurteilen und bitte zeigt mal, dass ihr da ein bisschen anders drauf seid und eben nicht nur Häme, Spott und so weiter über Menschen ausschüttet. Also das wäre mal, das wäre echt toll zu sehen, wenn sich da jetzt irgendwie eine konstruktive, vernünftige Diskussion im Kommentarbereich dann entfalten würde. Das wäre großes Tennis. Und damit lass uns rübergehen zum dritten Thema. Lars, du hast diesen kleinen Dreiklang in unsere legendäre WhatsApp-Gruppe reingestellt, Schwach, Schwächer, Lithium-Aktien. Und ja, da kann man es eigentlich kurz machen. Du hast natürlich absolut recht.
Das sage ich auch.
Ja, herzlichen Dank.
Dann sind wir beim nächsten Thema. Und dann jetzt zur Hörerfrage.
Ja, ich wollte es ganz kurz mitbringen, weil wir es hier besprochen haben vor einigen Wochen und ich glaube, wir waren uns recht, damit vielleicht mit einer kleinen, großen Aktienausnahme, einigermaßen einig, dass der aus vielerlei Gründen der Lithiumpreis schwach ist und er fällt nach wie vor. Ich bringe das aber auch als Update mit, weil ich nutze quasi hier die Reichweite des Podcasts. Ich habe nämlich selber Ende Juli auch eine Podcast-Folge gemacht. Übrigens ein ganz gutes Beispiel und damit ist es auch gedanklich für mich abgeschlossen, indem ich darüber spreche, ja, das ist 100% Potenzial, aber Totalverlust steht vorne. Weil du bei diesen, bei kleinen Lithium-Aktien kommt es sehr darauf an, wann der Lithiumpreis dreht. Das sieht man immer wieder in Rohstoffmärkten, dass dann Aktien zu Penny-Stocks verkommen, aber wenn, dann sind hier enorme Renditen möglich. Und ich nehme kurz Bezug darauf. Meine Aussage war, sowas kann man meines Erachtens, so eine Lithium-Spekulation in Form des Kaufes von Lithium-Aktien, niemand findet, und wenn dann nur Zufall, den genauen Boden. Ich glaube nach wie vor, dass es einige Indizien dafür gibt, dass der Lithiumpreis sich auf Sicht der nächsten 12 bis 36 Monate deutlich erholen muss. Das ist sehr wahrscheinlich. Wir haben meines Erachtens auch so ein bisschen einen psychologischen Abschlag hier mit drin, weil der Ausbau der Elektroautomobilität langsamer vonstatten geht. Wir haben die allgemeine Rohstoffschwäche aufgrund der verhältnismäßig schwachen konjunkturellen Nachfrage in China und so weiter und so fort. Und das war gab jetzt nochmal so ein bisschen einen kleinen Dip. Die Aktien haben sich zwar erholt, der breite Gesamtmarkt, aber der Rohstoffmarkt tut eigentlich so, als ob, naja, jetzt kommt sie doch, die Rezession. Also von allen Seiten ist quasi alles, was man auch positiv betrachten könnte, derzeit negativ betrachtet. Und ich finde das interessant für jemanden, der risikobewusst an die Sache rangeht. Ich habe eine Tranche, ich möchte, die Aktien sind zu klein, um sie hier zu nennen. Ich habe hier gekauft. Ich werde jetzt die sind so im Schnitt zwischen 10 und 25% schwächer. Gerne noch ein bisschen mehr. Der Lithiumpreis fällt weiter ungebremst, als ob es unbegrenzt Lithium gäbe. Dann werde ich eine zweite Tranche kaufen und gegebenenfalls auch noch eine dritte Tranche kaufen. Und zwar ist das Kapital, was ich bereit bin zu verlieren, von vornherein gedrittelt. Das heißt, ich verbillige nicht spontan, sondern ich sage, ich glaube, da geht mehr. Überall, wo man hinschaut, gerade Elektroautomobilität wird in Deutschland, vielleicht auch, weil ein bisschen Stimmung damit drin ist, so gesehen als, naja, vielleicht setzt sich's doch nicht durch. Das ist für mich safe. Das setzt sich durch. Auch Ob man es jetzt mag oder nicht, müssen wir ja heute gar nicht besprechen. Also von daher, ich denke, die Nachfrage wird kommen und bin gespannt, wie ihr dieses spekulative Thema gerade seht.
Na, wir hatten Lithium ja schon mal. Du hast ja die Analystenschätzungen, so ab 2027 rutscht der Markt wieder so in den, ja, wo die Nachfrage größer ist als das Angebot. Und was jetzt spannend ist, also wenn man bei Bloomberg mal Lithium eingibt oder Lithium Stocks oder Lithium, wie wir seit dem neuesten Lanz und Brecht Podcast natürlich anwissen, dann siehst du natürlich, dass viele Produzenten, also Albemarle und wie sie heißen, Projekte mittlerweile ruhig stellen, Leute entlassen, Produktion zurückfahren. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, ist jetzt kein Timing-Indikator, aber ist ein Indiz dafür, dass natürlich hier aktiv von den Unternehmen auch unter Inkaufnahme gerade von Verlusten und Abschreibungen, weil so eine Mine nicht weiterläuft, versucht wird, den Markt wieder in eine Balance zu kriegen oder zumindest das Angebot so runterzukriegen, dass die Nachfrage höher wird. Also von daher, ich bin jetzt nicht im Lithium-Bereich investiert, aber man erkennt, wenn man sich lange schon mit Rohstoffen beschäftigt, dass die Unternehmen jetzt versuchen, den Markt so langsam zu drehen. Das kann ein Jahr dauern, das kann 2 Jahre dauern. Aber so langsam tut sich was. Jetzt reinzugehen, würde ich aber jetzt nicht, weil da finde ich es jetzt nicht, noch zu unspannend im Moment. Also da gehe ich taktisch lieber mal bei den deutschen Immo-Unternehmen rein. Da habe ich eine Bodenbildung, da habe ich so ein bisschen einen Trend nach oben. Aber Lithium ist definitiv, und das hast du gut gesagt, Lars, spannend, aber hoch spekulativ mit potenziellem Totalverlust.
Ja, nur nochmal zur Größenordnung. Also, aber super, dass du deine Immobilienaktien hier... Wir machen beide nächste Woche einen Podcast. Du über die Chancen Immobilien und ich schreibe 300% Lithium-Aktien und dann messen wir die Aufrufe. Aber bitte, mach du dein Ding.
Aber 300% Kapitalverlustrisiko, das habe ich nicht. Ich denke nicht, dass eine Vonovia auf null fällt. Also da
nein,
bin ich mal ganz
selbstbewusst. Nein, das denke ich auch nicht. Und wichtig, der Hinweis jetzt an der Stelle. Wir sprechen, wenn ich mit allen drei Tranchen investiert bin, ja, dann sprechen wir davon, dass ich einen Großteil des Lithiummarktes kontrolliere und dann sind so rund 2% meines spekulativen Kapitals. 2% sind dann in Lithiumaktien. So, jetzt könnt ihr selber hochrechnen, wie groß mein Depot ist.
Ja, das muss dann irgendwo so im Billionenbereich sein, ne?
Ja, so groß ist der Lithiummarkt gar nicht, aber größer als mein Depot, das steht fest.
Was Lars bei Lithium ist, bin ich bei Silber, weißt du?
Und bei Bitcoin.
Der Silberjunge. Ach nee, das ist ein anderer. Ja.
Ja,
Timo,
also,
du bist
schön, dass
deep drin
das
in Thema
noch mal. Nee, ich bin da nicht mehr drin in der Albemarle. Also ich habe es mir gerade noch mal aufgerufen. Das hätte natürlich, also ich bin immer noch dabei, das, was da im Q4 sich angedeutet hat, das hätte man durchaus zu diesem Zeitpunkt als eine volatile Seitwärtsphase mit Bodenbildungscharakter was ist denn los? Also ich stammel mir hier einen Scheiß
zusammen. Das schneiden wir kaputt.
Kann nicht mehr reden. Also hier hätte man eine Bodenbildungsphase hineininterpretieren können, hat sich jetzt natürlich anders herausgestellt und ich würde sagen, so wie das aktuell aussieht, geht es da auch nochmal ordentlich weiter runter und langfristig ist dieser Albemarle-Chart natürlich mega bullish. Also das ist weiterhin jetzt super, aber ich glaube, das ist gerade auch nicht nur einfach eine kleine Korrektur im Bullenmarkt, sondern das ist aktuell tatsächlich ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, das geht eher nochmal so in Richtung 48, 49, 50 Dollar als schnell wieder in Richtung 100. Und insofern, ich werde da nicht tätig werden aktuell. Wie machst du das?
Ich werde es sowieso nur nochmal mitbringen, wenn es gut geht.
Wie machst du das?
Dann bist du richtig davon.
wie machst du das, Lars? Also quasi, du hast dir immer so Marker gesetzt, also 15-20% tiefer und dann kommt die nächste Tranche oder wie willst du das machen?
Ja, das ist ziemlich profan und also es sind drei, bei mir vier Lithiumwerte. Keine super Penny, also ich würde in so einer Marktphase keine Explorer kaufen. Also sprich, die noch gar kein Lithium haben, aber sagen, wir haben hier ein Loch im Boden gefunden und da finden wir aber Lithium, sondern das sind schon Produzenten, aber aus der zweiten Reihe, also Albemarle ist nicht dabei. Und da verteile ich dann auf 3-4 Aktien und dann ist es wirklich stumpf. Also zu sagen, nämlich in einer Abwärtsspirale, das haben wir nicht vergangenen Montag, sondern den Montag davor gesehen. Ja, ich warte mal auf eine Bodenbildung. Das klingt wunderbar. Aber in der Regel ist nach so einem Abverkauf eine Bodenbildung mal gleich mit einem Kursgewinn von 30 oder 40% verbunden. Das heißt, ja, ich schaue mir je nach Volatilität der Aktie an. Die eine ist ein bisschen volatiler, fällt also auch schneller, steigt aber auch schneller. Zwischen 15 und 30% tiefer nehme ich die zweite Tranche und dann nehme ich die dritte Tranche nochmal nach dem gleichen Schema. Ja, und so verfahre ich auch nach oben. Dann, das heißt also, es gibt dann oft, also bitte, das kann dann auch einfach weiter fallen, das ist der Disclaimer. Aber dann, wenn dann die Gegenreaktion kommt, dann ist es oft gleich eine sehr, sehr vehemente, also größer 50%. Da realisiere ich Teilgewinne und der Rest ist dann freilos Spekulation.
Genau, das war ja eigentlich mein Ansatz bei dieser Albemarle, also quasi eine Bärenmarkt-Rallye, also eine Spekulation auf dem Bärenmarkt-Rallye im Satellitenportfolio. Da allerdings keinen Stop zu setzen, wie gesagt, das habe ich ja schon mehrfach kommuniziert. Das war auf jeden Fall richtig dumm. Und ja, genau, dass das jetzt nicht so gekommen ist sozusagen, also dass diese These nicht aufgegangen ist. Okay, das ist kein Fehler, finde ich, weil ich meine, eine Spekulation ist eine Spekulation, eben weil man halt ja eine bestimmte Wette eingeht. Und ich fand jetzt zumindest zu dem Informationsstand, den ich damals hatte, ja, als ich da eingestiegen bin, war das durchaus eine valide These, jetzt zu sagen, okay, da könnte eben die von dir angesprochene Gegenreaktion vielleicht mal kommen und mal 30% nach oben gehen. Dass es jetzt anders gekommen ist, geschenkt, dass ich keinen Stop gesetzt habe, das ist der Punkt, der schiefgelaufen ist. Und ja, insofern, aber ich habe jetzt gerade aktuell keine Lust mehr auf irgendwie Spekulationen auf Bärenmarkt Rallye.
Lass uns weitergehen.
Ja, genau.
Vielleicht ja auf eine andere Aktie.
Ja, ich weiß nicht, bei der Thermo Fisher kann man da auf einem Bärenmarkt-Rallye spekulieren? Nein, muss man gar nicht, oder?
Ja, muss man gar nicht. Also charttechnisch, jeder, der sich's mal anguckt, spannende Aktie. Und eigentlich, du hast es verbrochen, Timo, denn die Hörerfrage von Lars, ob Thermo Fisher eine Aktie für die Ewigkeit ist, hast du aufgebracht in deinem Interview mit Investflow.
Ah ja.
Und da ging es um 4 Aktien für die Ewigkeit. Da wurde also über Thermo Fisher unter anderem gesprochen. Und ich sage es mal für alle, die Aktie nicht kennen, bezeichnet sich selbst als der weltweit größte Lieferant für wissenschaftliche Anwendungen. Also Infrarotmikroskopie, Ionenchromatographie, Laborextruder, Neutronengeneratoren, kommt wahrscheinlich keiner mit, ist aber eine Spezialnische, wo die also Thermo Fisher führend ist. Und was ein Unternehmen ist, ich muss ganz ehrlich auch sagen, ist eine Aktie, die hatte ich nicht auf dem Radar bei mir. Ich habe es mir jetzt mal angeschaut. Es ist ein 10-Jahres-KGV im Durchschnitt von 31. Für nächstes Jahr wird so 32 erwartet, danach 2026 ein bisschen niedriger. So die Earnings per Share, also das Gewinnwachstum pro Aktie in den nächsten 3 Jahren so um die 9% Wachstum. Der Free Cash Flow wird sich in den nächsten 3 Jahren um so etwa 1/3 steigern. Also es sind interessante bzw. sehr gute Werte, ist jetzt nicht ein Dividendenwert, weil die Dividendenrendite ist so bei 0,27%, wird zwar etwas gesteigert, ist jetzt aber natürlich nichts, weswegen sich jemand, der auf Dividenden aus ist, die Aktie in dieses Portfolio legt. Charttechnisch allerdings höchst interessant und man muss auch sagen, Analystenliebling. Also 13 Analysten sagen ganz klarer Kauf, 6 Analysten sagen, wird definitiv ein Outperformer zum Markt und 8 Analysten sagen, die Aktie sollte gehalten werden. Also Thermo Fisher war für mich spannend, jetzt diese Hörerfrage. Ich werde diese Aktie jetzt definitiv mir mal in Zukunft näher angucken, weil das scheint mir ein Spezialhersteller mit einem breiten Burggraben im Sinne von Warren Buffett zu sein. Aber ob ich jetzt die Aktie direkt kaufen würde oder nicht, das muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt so noch nicht beantworten. Aber ich werde die Aktie auf jeden Fall weiterhin beobachten. Habt ihr die irgendwie bei euch im, wie man so schön sagt, in der Finanzsprache, im Coverage, also in der Beobachtung?
Nee. Aber ich kann diesen Case nachvollziehen, dass also der Daniel, also der Investflow, schönen Gruß an dieser Stelle, der setzt ganz gerne immer auf diese Schaufelverkäufer. Und wenn man davon ausgeht, dass dieser Bereich Biotechnologie und auch Healthcare, dass das immer wichtiger und immer größer wird, dann ist das hier mit Sicherheit irgendwie ein Player, der mit ganz interessant ist. Also 70%, hast du ja schon gesagt, 70% der Umsätze kommen aus diesem Bereich Laborausrüstung. Und da gibt es mittlerweile also auch wohl den Fall, dass das auch wie so eine Art Abo-Modell funktioniert, weil da ja halt bestimmte Sachen wie Pipetten oder Reagenzgläser und so weiter, Verbrauchsmaterialien, die brauchst du halt immer wieder. Und da kann man wohl solche Abo-Deals mit denen abschließen. Das ist natürlich irgendwie so ganz interessant, also Recurring Revenues. Aber auch hier irgendwie, also wenn ich mich jetzt vor die Frage stelle, ey, ist das jetzt so ein Geschäft, mit dem ich so dauerhaft so dabei sein möchte? Irgendwie, möchte ich nicht. Also ich hab da irgendwie so kein Interesse dran. Also auch dieser ganze Bereich, ich kenne mich auch im Pharma-Bereich nicht so wirklich gut aus oder im Bereich Biotechnologie. Und kann man natürlich sagen, hey, da verpasst du jetzt irgendwie Chancen oder im Sinne einer vernünftigen Branchendiversifikation in deinem Aktienportfolio, wäre das eigentlich ratsam, solche Dinger da auch mit drin zu haben. Aber sehe ich jetzt gerade für mich nicht und ich sehe mich da jetzt auch gerade nicht so in der Position, die dann irgendwie weiter unter Beobachtung zu halten.
Also das, Timo, finde ich gerade spannend, weil das langweilige Zeug, was die machen und wo wahrscheinlich die meisten von uns dreien gar keine Ahnung haben, was sie herstellen, scheint mir, und da muss ich aber noch tiefer in die Analyse einsteigen, ein Burggraben zu sein, wo halt nicht jeder einfach reingeht. Und deswegen, also ich mag im langfristigen Depot gerne langweilige Aktien, Rückversicherer, American Tower als REIT, wir hatten vorhin ein bisschen über Immos gesprochen. Also ich bin Fan von Langweiligkeit. Aber will jetzt da noch keinen Daumen hoch oder runter jetzt für Thermo Fisher machen, weil
Alphabet
das ist
doch
eine komplexe
auch
Geschichte.
Oder Amazon. Das ist doch stinke langweilig. Diese Aktien sind auch langweilig.
Findest du langweilig? Ja. Da ist ja noch Fantasie drin, also richtig Wachstum und da ist ja auch ein Burggraben drin. Die finde ich jetzt aber
ja,
auch
genau,
nicht so
stinke
langweilig.
Ja, genau, aber das sind Geschäftsmodelle, die mich interessieren. Also wo ich auch wirklich Lust habe, da weiterhin am Ball zu bleiben. Und bei Thermo Fisher hätte ich das eben nicht. Oder eine SAP, auch stinke langweilig eigentlich das Geschäft. Aber das ist auch wieder etwas, wo ich sage, ja, das ist irgendwie, da könnte ich mich schon eher mit identifizieren.
Tragt euch bei Timo auf Insta ein. Er wird eine Liste mit den 10 langweiligsten Aktien der Welt in Kürze dort veröffentlichen.
Ja, alles voller.
Ja, ich habe mir Thermo Fisher angesehen, als ich mir Sartorius genauer angesehen habe, weil Sartorius ja eigentlich auch in der Branche, wenn man so will, ein Basisgüterhersteller ist. Sartorius hat allerdings seit dem Corona-Peak einfach auch keine sehr guten Zahlen mehr geliefert. Deswegen sieht der Kurs auch ganz anders aus als der von Thermo Fisher. Und ich mach's kurz. Ich finde die Aktie sehr interessant. Ich glaube, wenn ich ein, habe ich aber nicht, habe ich auch selber, auch privat nicht anders, als ich es so kommuniziere, wenn ich mal so ein Basisdepot hätte von 30 bis 50 Werten, also so Beata Sand, ich glaube, es war noch viel mehr bei ihr, aber einfach Werte, die ich nur nachkaufe, bei denen ich auch gar nicht überlege, wann ich sie zwischendurch verkaufe, in so einem Depot wäre bei mir Thermo Fisher mit drin. Ich finde, es ist ein ausgezeichnetes Unternehmen. Sie haben eine ausgezeichnete Dividendenhistorie. Sie war nie wirklich günstig, selbst in Krisenzeiten nicht. Das ist eigentlich auch schon fast ein Qualitätsmerkmal. Es ist allerdings eben auch, und das muss man sagen, es ist ein großer Tanker mittlerweile. Das kommt bei sehr viel Erfolg dann mal vor. Aber sie dürften auf konjunkturell schwierige Zeiten allein schon deshalb auch mal negativer reagieren, weil sie, glaube ich, deutlich über 100.000 Angestellte haben. Also die werden nicht mal so eben 15% oder 20%, wie das bei einigen Tech-Konzernen ist, auf die Straße setzen. Ich finde, es ist ein Top-Unternehmen und wer hier langfristig investiert ist, hat wenig verkehrt gemacht und kann meines Erachtens auch investiert bleiben.
Da auch von mir danke an die Hörerfrage, weil die Aktie ging mir komplett durch die Finger, sage ich ganz ehrlich.
Wie, du schaust also meinen Kanal nicht? Ja. Du schaust die ganzen Interviews nicht, die ich führe, oder
doch,
was?
Doch,
das
doch.
Ist ja peinlich. Peinlich
alles,
ist das.
Immer.
Du guckst,
ich frag dich,
du guckst
du
immer nur
doch,
die
wenn
Videos,
treffen,
wenn du selber da warst, ne? Dann guckst du die Videos.
nur die gucke ich an, genau. Nur meine, die bei dir im Kanal sind.
Aber, Lars, du sagst 30, 50 Aktien, also quasi so ein Basisdepot. Wäre es doch nicht eigentlich besser, auch ein ETF zu machen?
Sehr gute Frage, Timo. Ich weiß, dass du nicht eine direkte Antwort eigentlich darauf erwartest, aber ich gucke oft bei solchen Aktien, ob ich eventuell Themen-ETFs bekomme für eine gewisse Zeit lang, in die ich dann investieren kann. Leider ist es oft dann so, dass die dann ein Gewicht haben da drin von 5% oder so. Und dann kommen noch ganz viele mit rein. Also viele Themen-ETF-Anbieter. Ich glaube, ich werde mal Themen-ETF-Anbieter. Wenn ich groß bin, werde ich das mal machen. Das kann man meines Erachtens besser machen. Sie orientieren sich dann immer an bestehenden Indizes und dann hat man am Ende gar nicht drin, was man haben will. Irgendwann werde ich, glaube ich, machen wir mal einen ETF. Ja, Thema überlegen wir noch.
Also, Cannabis. Ja. Ich finde, Cannabis passt zu dir.
Cannabis oder Wasserstoff? Eins von den Dingern wird schon wieder laufen.
Ja, schauen wir mal. Wo ist deine Affinität größer?
Cannabis, ganz klar. Ja, ganz klar. Ich versuche mich selber als Konsument. Es klappt nur noch nicht so gut, weil ich da so unterschiedlich drauf reagiere. Aber darf ich ja sagen, es ist legal. Ist jetzt alles legal.
Ja, sehr gut.
Jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Richtige Insights hier.
Immo Tommy und das Outing von Das als
Kiffer? Na, so weit würde ich nicht gehen. Alles medizinische Zwecke. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich denke immer nur an Aktien und ETFs. Der Kopf muss Ruhe geben irgendwann. So, genug der Insight.
Genau, jetzt.
Dann würde ich dir eine schöne Flasche Rotwein verschreiben.
Ja, ja, das ist.
Rotwein, Cannabis oder der Eurostoxx, Stoxx Europe 600, nicht der Eurostoxx 50, der Stoxx Europe 600. Das ist meine These, das ist ein unterschätzter Index, beziehungsweise ETF, der irgendwie liest man, wie gesagt, das ist nur gefühlte Wahrheit, gefühlte Fakten jetzt hier. Also zumindest liest man im Kommentarbereich irgendwie nie, oh ja, also den Stoxx Europe 600, den muss man unbedingt noch mit drin haben. Wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Also ich finde, dass Europa-Aktien in den ganz großen Weltindizes, Weltaktienindizes unterrepräsentiert sind. Also wenn man mal auf den MSCI World schaut, dann sind dort 16% ist dort Europa drin und im Acqui glaube ich auch so 14% oder 15%. Und da könnte man natürlich auch gute Gründe finden und sagen, ja, Europa schwächelt sowieso, kann sich geopolitisch sozusagen gar nicht mehr so richtig gut positionieren, wird potenziell zerrieben zwischen den beiden Großmächten, den USA und China. Der Euro, da kann man ja auch lang und breit drüber diskutieren, ob es ein Fehlkonstrukt ist und ob der Euro nicht für viele Länder einfach zu stark und für viele Länder einfach viel zu schwach ist und so weiter und so weiter. Und ob diese Europäische Union ein kafkaeskes Konstrukt geworden ist, das überbordende Bürokratie fördert. Also da kann man ganz, ganz viel irgendwie auch mit einer negativen Brille auf Europa schauen. Aber am Ende des Tages muss man auch sagen, dass man einfach auch sehr gute Unternehmen und zum Teil sogar sehr gute Unternehmen zu einem sehr guten Preis hier in Europa findet. Und zwar möchte ich einmal nur ganz kurz vorlesen, wer denn da so alles im Stoxx Europe 600 vertreten ist. Also da haben wir zum Beispiel eine Novo Nordisk, über die wir auch schon mehrfach geredet haben. Da findet man eine ASML, da findet man eine Shell, da findet man eine SAP, die LVMH, Sebastian, ist ja auch großer Anhänger, dann eine Total und so weiter und so weiter. Also das heißt, man hat da schon ein paar Player drin, die durchaus gut sowohl gute Unternehmen als auch gute Aktien, die gut performen. Und ich habe in meinem Depot den Stoxx Europe 600 in der Besparung seit, ich glaube, jetzt so fast 2 Jahren. Und bislang ist das, auch wenn der Index jetzt gerade ja nicht gigantisch performt, aber der performt auch nicht besonders schlecht, ist das eine Beimischung, die ich auf jeden Fall sinnvoll finde. Und das gebe ich jetzt einfach nur mal zur Diskussion. Wie steht ihr zu diesem Index? Sebastian, hast du den eventuell auch in deinem ETF-Depot? Oder ja, was sagt ihr dazu?
Also ich habe den Index nicht im ETF-Depot, aber ich habe eine ähnliche Denkweise wie du, weil Europa ist so global unterrepräsentiert. Ich habe dann noch einen FAZ-Index auf Deutschland, ich habe europäische Immobilienaktien. Also wenn du das so zusammenrechnest, gibt es wahrscheinlich hinten raus auch einen Stoxx 600 Europe Index als ETF. Und die Frage ist halt hier, wann diese Sektorrotation dann einfach einsetzt. Also jetzt hast du ja die US-Werte, die haben ja allen wirklich den Schneid abgekauft und sind brutal gelaufen. Du hast in diesem, den Index, den du mitgebracht hast, jetzt den Stocks Europe 600, der hat ein KGV von um die 13. Der S&P hat 28, also europäische Werte sind halt auch brutal günstig im Moment, wo du gute kriegst. Aber man muss auch sagen, in den USA ist halt eine andere Fantasie drin, also gerade Tech, gerade Wachstum. Das muss jetzt in Europa sich wieder zeigen, dass auch die Zinssenkungen kommen, dass auch mal wieder eine Art wirtschaftlicher Pragmatismus, dass wir in Europa auch mal wirklich wieder wagen, mehr Wirtschaft und weniger Regulierung. Und das Allerinteressanteste eigentlich, was keiner auf dem Schirm hat, in meinen Augen, ist auch, europäische Aktien sind so günstig, weil wir einfach gefühlt 1000 einzelne kleine regionale Börsen haben. Also in den USA hast du mal eine große Börse in New York, du hast die Chicago Mercantile Exchange mit Rohstoffen, aber in Europa, da hast du in Paris eine Börse und dann hast du in Deutschland mehrere Börsen. Und ich behaupte jetzt mal, wenn man in Europa die Börsenlandschaft europäisch denken würde, zu einer großen, mit extrem hoher Liquidität zusammengeführten europäischen Börse, dass automatisch die Unternehmen auch mehr wert wären, als wenn die einzeln so verteilt sind. Also gibt es auch interessante Studien, das mal so am Rande. Aber unterm Strich, viele europäische Werte, da kann ich dir zustimmen, Timo, sind sehr, sehr günstig und finde ich auch stark unterrepräsentiert. Aber bisher ist halt die Karawane der Investoren weitergezogen und hat eher in den USA gesucht, als hier bei uns zulande.
Amerika hat mittlerweile ein Gewicht von 75% im MSCI World. Das ist halt einfach, da kannst du ja gleich einen S&P kaufen, also, oder den Nasdaq. Nein, ja. Ist ja übertrieben.
Ja, also ich finde den Index auch sehr gut. Und ich bin habe mir noch die weiteren Werte angesehen. Der Grund dafür, dass für mich dieser ETF nicht in Frage kommt, ist, dass ich ab dem Platz 20 ungefähr die Unternehmen nicht mehr alle so spannend finde. Da sind immer noch gute dabei, aber man hat hier, obwohl die Unternehmen, die du jetzt vorgelesen hast, müssten knapp über 20% des Index ausmachen. Das heißt, die Marktkonzentration ist etwas geringer als in vielen anderen Indizes, zumindest vielen anderen Indizes, die derzeit via ETFs gekauft werden. Und das hat natürlich den Nachteil, wenn ich es mir aussuchen könnte und wenn es kostengünstig möglich wäre, dann würde ich vielleicht eher die Top 10 oder 15 Unternehmen zusammenstellen, mir meinen privaten ETF machen und ich betrachte das wie ein ETF. Das ist kostengünstig so nicht machbar, insbesondere nicht im Sparplan. Ich weiß, es gibt diese Möglichkeit für 0 Euro und so weiter, aber wer macht das schon, dass er dann jeden Monat oder jedes Quartal 15 Unternehmen nachkauft? Die finde ich spannend und die hätten auch nochmal deutlich besser performt. Allerdings ist in diesem Index eben auch, einfach deshalb, weil es gar nicht so viele Werte gibt, sind eben auch eine ganze Menge Nebenwerte mit drin. Und die sind für sich betrachtet oft auch interessant, aber die wollte eben an der Börse keiner haben. Wenn man also zwei, in Anführungszeichen, Spekulationen möchte, also europäische Stars und Nebenwerte, dann finde ich ihn besonders interessant. Als Dauerbespaßung, ja, wie gesagt, du hast da, es gibt ja gar nicht so viele relevante große europäische Unternehmen. Und wenn man mal guckt, so ab Platz 70 oder 80, da sind dann schon teilweise eben auch deutsche Nebenwerte mit dabei. Und von daher sind das für mich zwei verschiedene Investmentansätze. Aber die Top-Unternehmen finde ich praktisch durch die, das eine mehr, das andere weniger. Aber die Top 10 bis 20 finde ich tatsächlich alle auch unter Bewertungsaspekten wirklich, wirklich interessant. Und ich glaube auch, wer heute sagt, ich nehme den, der bei dir auch geschätzte Kollege Komma, sieht es ja wohl offensichtlich auch so, indem er den MSCI World ein bisschen umbaut und sagt, na, das ist aber ziemlich viel Gewicht vorne drin. Ob ich das jetzt so umgebaut hätte oder nicht, ist heute nicht das Thema. Aber zu sagen, der MSCI World wird schon in den nächsten 10 Jahren genauso weiterlaufen, weil Alphabet, Meta, Google, habe ich das doppelt gesagt. Na, Google und Alphabet. Also
Amazon. Mach ich auch immer. Alphabet und Google sind bei mir immer zwei verschiedene Aktien.
Ja, die Älteren sagen auch Meta und Facebook. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist aber ein anderes Thema. Das hat auch mit dem Dollar zu tun. Ich glaube nicht, dass die Outperformance der US-Märkte in den nächsten 10 Jahren so sein wird wie in den letzten 10 Jahren. Ist für sich betrachtet auch eine Spekulation, weiß ich. Mein Nordamerika-Anteil im Depot ist auch höher. Aber ich finde, es ist ein guter ETF, den du da mitgebracht hast und in dem du investiert bist.
Dankeschön. Das freut mich.
Den ETF, Timo, hast du verstanden.
Wie bitte?
Sebastian war gemein.
Den ETF, habe ich gesagt, hast du verstanden.
Ach so. Ja, die einen sagen so, die anderen so, ne?
We will see. We will see. Ich sag, das hast du gut gemacht. Ja. Nee, alles in Ordnung.
Wunderbar. Lass uns rübergehen zu Trump und Alphabet, Google. Vielleicht sind es ja tatsächlich irgendwann mal mehrere Unternehmen, wenn man mal so hört, was da alles jetzt im Umlauf ist. Aber ich glaube, Trump hat nicht mit der Aufspaltung gedroht, sondern mit der kompletten Schließung. Denn Google war böse.
Ich meine, es soll eine Mauer um Alphabet gebaut werden, sodass sie abgeschnitten sind von der Außenwelt. Ich hab das Thema mitgebracht, weil ich glaube, ich werde dazu auch ein Video gemacht haben, aber deswegen würde ich es nur gerne mal hier bei euch mit reinbringen. Ich glaube, genau das wird passieren. Also die Story dahinter, wer es noch nicht mitbekommen hat, Trump hat sich beschwert, das war übrigens auch vorher schon im Wahlkampf einmal mit Meta ein Problem, dass er gesagt hat, in der Google-Suche konnte man nicht nach dem Attentat so einfach suchen, sondern es wurde dargestellt wie vermeintlichem Attentat oder Wahlkampfveranstaltung, Unglück und so weiter. Und das ist natürlich aus Sicht von Alphabet auch dumm. Falls sie hier manuell eingegriffen haben sollten, das weiß ich nicht mal, aber warum kannst du so nach dem Attentat oder konntest nach dem Attentat Trump in den USA so schlecht googeln, dann wäre das natürlich dumm. Dass sie sich politisch nicht äußern, ist für sie sowieso schlau. Das macht ja von den großen Tech-Konzernen außer Elon sowieso keiner, weil du am Ende des Tages natürlich mit beiden zurechtkommen musst. Aber anyway, ich glaube, das ist natürlich auch genau der große Vorwurf. Das ist eben keine Nachricht mehr, wenn man mit seinem Algorithmus darauf Einfluss nimmt, was mir erscheint als Suchergebnis und was nicht. Das machen die, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Aufspaltung wird meines Erachtens, vielleicht dauert es auch noch 2 oder 3 Jahre, aber beide, sowohl Demokraten als Republikaner, haben sich in diese Richtung geäußert. Ich glaube, wir sprechen schon länger drüber. Ich glaube, in den nächsten 2, 3 Jahren, in der nächsten Legislaturperiode, egal ob Kamala Harris oder Donald Trump der Präsident sein wird, werden wir eine Aufspaltung sehen. Und das wird bei einem vielleicht beginnen, bei welchem weiß ich nicht. Und das wird sich dann aber, weil die natürlich dann klagen und sagen, ja, hallo, wir dürfen das nicht mehr, aber die dürfen das noch, das wird sich bei anderen fortsetzen. Und ich möchte jetzt heute gar nicht so sehr, also meine 2 Cent noch zum Abschluss, kurzfristig mag die Börse Aufspaltung, wird sicherlich zu einer Aufwertung führen. Langfristig ist es für dich aber immer Vorteil, wenn du die gesamte Power unter einem Dach hast, unter einem CEO hast. Das heißt also, langfristig muss man sich dann die Filetstücke raussuchen.
Was ist denn das Filetstück bei Alphabet? Nicht die Cloud-Sparte, oder? Die wird sich sowieso jemand direkt dann einverleiben. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Nee, glaubt die Google Cloud-Sparte. Wer soll denn die kaufen? Der Amazon kriegt vielleicht einen Kredit dafür, um das zu machen oder in Aktien zu bezahlen. Ich glaube, die sind Microsoft. Allein schon, das würde auch nicht mehr, die beiden, alle drei zusammen, AWS, Azure von Microsoft und die Google Cloud-Sparte. Wenn nur einer, könnte den anderen nie kaufen, schon aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Weil dann hast du ein Oligopol und das wird nicht passieren.
Amazon hat 30% Marktanteil, oder? Ich meine, die haben 30% und Google hat 9%.
Ja. Ja, die dahinter kommen, spielen halt alle keine Rolle. Ich glaube, die werden eigenständig an der Börse sein.
Aber ich glaube, die Google Cloud-Aktie, das wäre nicht so ein Renner. Also ich glaube, an der Börse wäre das nicht der Top-Performer. YouTube würde höchstwahrscheinlich ganz gut funktionieren an der Börse, weil es auch eine gute Story ist. Und das Suchgeschäft, ja, das würde, glaube ich, auch sehr gut funktionieren an der Börse. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ziemlich sicher, ja.
Ich bin da jetzt aber gar nicht so, also ich habe Alphabet, ich hatte es diese Woche in einem Video gesagt, erst letzte Woche nachgekauft, weil ich das für eine super Aktie halte. Also gerade das Suchgeschäft, YouTube, wie sich's entwickelt, die Moonshots, wir hatten Alphabet hier schon mal. Ich muss aber sagen, es geht jetzt durch diese Absicht, muss man ja sagen. Also das Department of Justice hat ja auch gesagt, dass man jetzt überlegt oder considered auf Englisch, in Erwägung zieht, hier eine Aufspaltung mal anzustreben. Das hatten wir aber auch schon früher bei Microsoft. Diese Überlegungen gab es schon bei anderen. Also mal gucken, ob die Karte überhaupt gezogen wird. Alphabet wird sich mit der riesen Kapitalbrust, die sie haben, mit den besten Kanzleien ewig lange dagegen wehren. Und dann wird sich halt zeigen, und dazwischen werden ein paar Wahlen vergehen. Also ich bin da ganz so sicher, dass das unter Kamala Harris oder unter Trump, dass da wirklich eine Aufspaltung schon kommt, weil diese Klagen, die werden unendlich lange sich ziehen. Da gab es ein paar Wahlen dazwischen und da hast du dann auch wieder entsprechend vielleicht deine Senatoren und Politiker als Alphabet durch deine Lobbyisten entsprechend gebrieft. Also ich würde mir da im Moment gar keine Sorgen machen, was das angeht. Und man muss auch sagen, Trump hat sich ja auch so positioniert, dass er ja viele Unterstützer im Silicon Valley gefunden hat. Also gerade Andreessen Horowitz, riesen Venture Capital Bude, die stehen ja auch hinter ihm. Mark Zuckerberg hat sich auch, er hat sich jetzt nicht direkt für Trump ausgesprochen, aber auch mehr oder weniger so geäußert, dass er Eier hat aus Stahl, als er hier diese Faust nach oben gereckt hat nach diesem Attentatsversuch. Also so eine Aufspaltung, wenn du das auch wirklich forcierst, dann verlierst du natürlich auch mächtige Leute im Silicon Valley. Das muss unter Umständen auch nicht so clever sein. Also von daher, was wir aktuell sehen, würde ich mir gar keine Sorgen um Alphabet machen. Also ich mache mir keine Sorgen gerade.
Nee, muss man sich ja auch nicht. Ich habe ja auch gesagt, die erste Reaktion wäre die Summe der Einzelteile vermutlich mehr wert als die Aktie heute, weil die Börse das mag. Ich glaube auch nicht, dass das so ablaufen wird. Ich glaube, ich weiß nicht, auf ein paar hundert Kongressabgeordnete kommen in den USA fast 50.000, in Washington fast 50.000 Lobbyisten. Deswegen, es ist in Brüssel übrigens genauso. Das wird vorher schon besprochen und diese Unternehmen, das wird aussehen wie ein, na sagen wir mal, freiwilliger Schritt, ein strategischer Schritt. Ich glaube nicht, dass sich jemand, dass der Staat so und so oder die USA gegen Google hier vor Gericht treten. Das ist, da würden sich einige Anwälte freuen, weil dann können sie sich noch ein zweites Ferienhaus auf den Keys oder so holen. Aber nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird man quasi vorher auf diplomatischem Wege lösen. Und ehrlicherweise, das muss man auch mal sagen, ich finde es auch richtig. Ich glaube, dass eine unfassbare Machtkonzentration hier unter einem Dach stattfindet. Das ist auch schwierig im gesellschaftlichen Sinne. Also die können massiv Einfluss nehmen auf demokratische Prozesse. Und meine Güte, die sind ja anschließend nicht weg vom Planeten. Also die werden ja weiter agieren und schalten und walten und keine Aktionär muss deshalb verkaufen. Aber so, das haben wir ja selten erlebt. Dagegen ist ja jede Nachrichtenredaktion, selbst die mit den großen vier Buchstaben in Deutschland, kann nicht so viel Meinung, nicht mal annähernd, wie so ein Tech-Konzern, wenn er das denn wollte. Das heißt, der theoretische Machtmissbrauch oder die Möglichkeit ist ja unfassbar groß.
Aber die sind ja kein Publisher. Die können sich ja immer zurückziehen und sagen, wir sind kein Publisher, genau wie Meta. Also quasi kann man wieder negativ sehen, ja, die nehmen keine Kontrolle vor für die Inhalte, deswegen Verbreitung von Fake News. Aber auf der anderen Seite können sie sich auch immer zurückziehen und sagen, hey, wir sind eigentlich nur so ein Aggregator. Wir spielen den Leuten einfach nur das aus. Die Leute sind halt bei uns, aber den Content, den machen halt Verlage, Einzelpersonen, Schubidu. Und was haben wir da jetzt mit zu tun? Also
du bist Publisher via Large Language Models. Du bist nämlich derjenige, der die füttert. Und das wird in wenigen Jahren wird das die Wahrheit sein. Umso mehr brauchst du Journalismus, keine Frage. Und überleg mal den letzten Wahlkampf, was Facebook nachgewiesenermaßen, sie haben ja auch eine Strafe dafür bezahlt, gemacht hat. Wenn du auf der einen Seite published jemanden, der die Flagge in der Hand hält und dann der steht auf den Ruinen von Kindergarten, den er gerade zerlegt hat. Und auf der anderen Seite, also du kannst ja durch die Art der Darstellung schon Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung.
Das stimmt.
Auch wenn du die News selber gar nicht lanciert hast.
Aber da, Lars, würde ich sagen, macht aber eine Aufspaltung dann auch keinen Sinn, weil das kannst du ja genauso im Geschäft dann weiterhin beeinflussen. Da müsstest du eher in Richtung Regulierung oder Aufsicht gehen oder Selbstverpflichtung.
Zumal ja, wenn jetzt die Suchmaschine von Google weggespalten würde oder der Konzern komplett aufgespalten werden würde, dann ist die Suchmaschine ja immer noch marktbeherrschend und wer soll dann da eine zweite, kommt dann Yahoo wieder zurück oder was? Oder ist dann Microsoft dann mit Bing?
Gebe ich dir recht, das ist natürlich auch Teil der Regulierung. Aber Teil der, ich habe es jetzt nur ein paar Artikel gelesen, der Gedanke dahinter ist, dass der Anbieter 2 und 3 eine theoretische Chance hat, noch mit seinen Angeboten einzutreten. Heute, wenn Alphabet sagt, wir arbeiten mit der Firma zusammen, dann kann die Firma kann ja nicht sagen, wir arbeiten nicht mit Alphabet zusammen. Und also die Rang 2 und 3 gibt es ja nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Gedanke. dass man hier eventuell wieder Wettbewerb schaffen möchte, der momentan nicht da ist. Dass sich der am Ende der Beste wieder durchsetzt und wieder größer wird, das ist Teil des Systems, das ist ja auch in Ordnung.
Also ich spreche jetzt mal für Sebastian und mich. Wir wollen das nicht. Wir wollen die Alphabet genauso bleiben. Wir zwei als Long-Term-Investoren, wir wollen das nicht. Und so.
Punkt.
Jetzt ist es in der Welt. Und wir werden genau darauf achten, ob Joe Keser eventuell irgendwann mal als Berater bei Alphabet angeheuert wird. Weil wenn das so sein sollte, dann ist das erste Indiz dafür, dass da tatsächlich im Hinterzimmer irgendwelche Gespräche stattfinden, dass der Konzern, weil wenn die dann rauskommen mit so einer Kommunikationsstrategie, ja, wir werden uns jetzt so, wir haben das Mutterschiff und wir flankieren dann halt so ein paar Schnellboote drumherum, dann hatte Lars höchstwahrscheinlich recht und da ist irgendwie Druck ausgeübt worden. Weil das war ja damals bei Siemens so der Fall, also wir lassen das Kerngeschäft und dann machen wir einen Haufen Spin-Offs und so weiter und das ist dann vorteilhafter letztendlich. Ja, genau.
Yep.
Gut, dass ich es nochmal gesagt habe.
Okay.
Ich gucke
in Erinnerung.
Ich gucke in leere Augen gerade, in tote Augen. Lass uns schnell zum letzten Thema übergehen. Sebastian, du hast ETFs ausfindig gemacht, die aus deiner Sicht zumindest mal fragwürdig sind, deren Sinnhaftigkeit.
Ja, wo auch ein Denkfehler wahrscheinlich unterliegt. Ich hatte jetzt jüngst gesehen, dass es immer mehr Emerging Markets ETFs, also Schwellenländer ETFs, ex-China, also ohne China gibt. Und Xtrackers hat jetzt erst neulich einen Index umbenannt und hat dann gesagt, hier vollmundig, hier, es gibt jetzt einen neuen ETF, ex-China auf die Schwellenländer, könnte also die ganzen Schwellenländer kaufen und da ist kein China drin. Und wenn ich dann so gucke in Foren oder auch YouTube oder auch was wir an Zuschriften bekommen, dann gibt es relativ viele, die sagen, ja, ich kaufe mal lieber einen Ex-China-ETF, weil wenn geopolitisch jetzt China Taiwan angreifen sollte, dann ist es ja besser für mich, wenn ich da China gar nicht drin habe. Und da muss ich sagen, das halte ich von meiner Warte aus für einen Denkfehler, weil wenn es zu einem Konflikt kommen sollte, und den können wir jetzt gar nicht hier beurteilen, weil die westliche Sicht ist da anders als die chinesische Sicht und die taiwanesische, aber nehmen wir mal an, es kommt dazu, dann wird das nicht irgendwie nur China isoliert treffen, dann wird das Handelsströme unterbrechen, dann wird das uns im Westen treffen, dann wird das größere Kreise ziehen, dann wird das die Handelspartner von China treffen, also ganz viele Schwellenländer. Und deswegen muss ich sagen, also wenn man nur aus diesem isolierten Grund heraus so einen ETF kauft, um dieses Risiko auszuschließen, dann muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher, dass das wirklich funktionieren wird. Wenn man aber hergeht und sagt, ich will einen ETF auf Schwellenländer ohne China, weil ich mag das chinesische System nicht und ich mag China-Aktien nicht, weil wenn man sich mal die Earnings per Share anguckt, also den Gewinn pro Aktie in China, wie stark der in den letzten Jahren gefallen ist, verglichen beispielsweise mit indischen Aktien, wo er deutlich gestiegen ist, dann ist es wirklich so, dass man sagt, aus wirtschaftlichen Gründen, aus fundamental-analytischen Gründen gehe ich mal aus China raus und will das da nicht drin haben, weil ich davon ausgehe, dass China einfach in den nächsten Jahren sich auch nicht erholen wird. Dann sage ich, macht das Sinn. Aber so die meisten, die jetzt uns geschrieben haben und Kommentare, die ich lese, kaufen das eher aus diesen kriegerischen oder aus Vermeidung einer kriegerischen Auseinandersetzung, dass man dann China-Problem bekommt. Und da muss ich sagen, aus dieser Sichtweise machen diese ETFs für mich dann keinen Sinn, weil wie gesagt, das wird Kreise ziehen. Also habt ihr zu diesen speziellen Produkten eine Meinung? Ich mache mal noch einen Abschluss. Ich habe China in meinem Schwellenländer-ETF. Ich finde, man sollte China nicht ignorieren. Man kann China nicht ignorieren. Und diese ETFs sind selbstreinigend. Das heißt, wir hatten mal vor ein paar Jahren 40% China-Anteil, jetzt 24% China-Anteil. Indien hat brutal aufgeholt, Taiwan hat brutal aufgeholt. Also man sieht, wenn China nicht liefert, wird die Gewichtung automatisch geringer. Die anderen holen auf. Deswegen würde ich aber jetzt nicht so eine große Wirtschaftsmacht wie China aus meinem Portfolio verbannen. Außer ich habe wirklich eine total negative Einstellung und sage, die sind wirtschaftlich so schlecht, die will ich nicht drin haben. Aber ich habe das Risiko für mich abgewogen und lieber mit China. Wer es nicht haben will, sollte es auf jeden Fall nicht den Fehler machen und nur wegen dem potenziellen oder wegen eines potenziellen Taiwan-Eingriffs China da ausklammern. Also das mal als Denkanstoß.
In meinem Emerging Markets ETF, also ich habe auch einen ganz klassischen und ich schließe mich deiner Argumentation voll und ganz an. Also du darfst, also China, Taiwan, wenn das kommt, dann ist es wurscht, ob du China in deinem ETF drin hast, in dem Emerging Markets ETF, weil das wird, das ist eine Katastrophe dann für alle Werte, für alle Aktien. Das wird ein globaler Mega-Crash. Und ansonsten finde ich China sowieso ja interessant. Traue dem Hang Seng auch durchaus zu, dass er zumindest in der mittleren Sicht, und die mittlere Sicht heißt auf Sicht von 3 bis 5 Jahren, deutlich über den 20.000 Punkten notiert, wahrscheinlich sogar deutlich über den 25.000 Punkten. Und insofern ist das jetzt gerade höchstwahrscheinlich ganz, ganz solides Renditepotenzial, was man in China heben kann, wenn man bereit ist, das politische Risiko einzugehen. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte dieses politische Risiko nicht haben. Aber wie gesagt, das ist auch eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was du gesagt hast, Sebastian.
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich in dieser Woche zufällig ein Video gemacht habe zu China-Aktien und zu der relativ günstigen Bewertung. Deswegen dachte ich, ich schaue mal live in die Kommentare rein, was hier als Hauptwiderspruch kommt. Der erste Kommentar war bla bla dummer China-Hansel, aber den habe ich gelöscht und auch blockiert. Ganz herzliche Grüße. Kritik gerne, aber Beleidigung. Wenn, dann müssen die schon originell sein. China-Hansel ist aber okay eigentlich. China-Hansel. Aber ich dachte mir, schmeiße ich einfach raus, wenn ich eh schon im Kanal bin. So, und die anderen waren, warum nicht gleich in Nordkorea oder Kuba investieren? Russland hätte auch niemand gedacht, Totalverlust. Und China wäre ich dann auch wieder mit dabei. So, und ich glaube nicht, dass wir diesen Konflikt sehen werden jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und das war's. Das ist das Einzige, wo man sagen kann, ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn man da nicht in chinesischen Aktien drin sein möchte, die würden vermutlich auch den ETF, auch wenn die gering, ich habe mir die Gewichtung angeschaut im größten Emerging Markets ETF in den USA und da ist, glaube ich, der Anteil um fast 70% gesunken, also auf irgendwas über 50 Milliarden auf 15, 16 Milliarden. Und dementsprechend findet ja schon dieser China-Malus dann auch in einer geringeren Gewichtung. Weiß nicht, Sebastian, als wir mal losgelegt haben, glaube ich, war China mal im Emerging Markets ETF fast 40%.
Ja, zeitweise sogar ein Schnaps drüber und jetzt sind wir so bei 24.
Genau.
Also und Indien ist bei 20. Also Indien hat von fast ferner liefen auf um die 20% aufgeholt. Also man sieht, wie dieser ETF sich reinigt oder dieser Index.
Ja. Und das ist, finde ich, auch okay, weil das möchte ja letztlich, wenn du ein ETF-Sparer bist, dann wird im Laufe der Zeit, wenn sich China erholen sollte, das auch wieder mehr stattfinden. Aber letztlich wenn die Märkte über einen langen Zeitraum hinweg schwach laufen, ihn mehr oder weniger rausschmeißt, weil er sagt, naja, in dem Backtesting wäre der jetzt nicht mehr so gut gewesen, weil klar, wäre jetzt nur Indien drin gewesen, dann sähe das besser aus. Das ist für mich aus Vertriebssicht nachvollziehbar, aber ich mache es mal in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit auch kurz. Ich habe China drin, ich erhöhe den China-Anteil jetzt nicht, das heißt, ich kaufe die Schwäche auch nicht nach, aber sowohl in ETF als auch in Aktienform gehört für mich China weiterhin mit dazu. Und das noch ganz zum Schluss, weil ich die Grafik so schön fand, mit weitem, weitem Abstand. Weil man bei China ja auch manchmal und zum Teil auch berechtigt immer an Kommunismus verkrustet und da geht nichts mehr denkt. Also mehr als die Hälfte aller Patente rund um AI sind in China angemeldet worden. Also es ist nicht so, dass da jetzt kein Fortschritt mehr stattfindet. Und wer sich fragt, ja von wem werden wohl die 12.000 Euro Elektroautos kommen, die in den nächsten Jahren hier über die Straßen rollen, die kommen alle aus China. Vielleicht noch aus Südkorea, aber das ist jetzt mitnichten eine Volkswirtschaft, die kurz vor ihrem Ende steht.
Mein Schlusswort ist, ich werde erst dann China-Aktien verkaufen, wenn Immo Tommy dafür wirbt. So, und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und jetzt Lars, ab zum Zitroneneis. Macht's gut, bis dann.
Alles klar, Happy Hour, ciao, ciao.
Bis dann.